So ein Lobpreis ist schon eine schöne Sache und er bringt uns ja auch ganz besonders nochmal in die Gegenwart zu unserem Herrn und in seine Nähe. Ich muss sagen, wenn ich Predigt vorbereite, ich habe mir extra eine Playlist gemacht, da habe ich lauter Lobpreislieder instrumental drauf. Ich habe ja ein Arbeitszimmer in der Nähe der Kinderzimmer, eines Kinderzimmers, und wenn die dann dort am Spielen sind, setze ich mir Kopfhörer auf und höre dann diesen Lobpreis dabei. Das hilft einfach mir, mich zu konzentrieren darauf. Das bringt mich auch in eine bestimmte Richtung hin, meinem Herrn näher. Und für meine Frau ist der Nachteil, ich kriege dann natürlich den Streit nebenan nicht so mit. Für euch ist es umso besser, die Predigt, die hat dann wenigstens einen Faden drin und verliert sich nicht in lauter Streitigkeiten von den Kindern und kommt so voran. Manche sagen ja sogar, eigentlich ist es das Wichtigste im Leben, dass wir Lobpreis üben und unserem Herrn gegenüber das bringen. Manche sagen, eine gute Predigt am Tag gehört auch noch dazu oder drei oder vier. Ich bin ja zurzeit in einer Reihe drin, wo es darum geht, was sind so Irrtümer, die Menschen haben im Glauben. Und einer der Irrtümer ist, dass das Jesus gar nicht gesagt hat. Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern, da heißt es, will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Matthäus 16, Vers 24. Also Predigten hören, Lobpreis feiern, ist gut, kann uns helfen, uns auf Gott und Jesus zu konzentrieren, aber der Kern ist es nicht, dass ich da etwas höre, sondern der Kern ist, dass ich Jesus nachfolge, seinen Willen in meinem Leben tue, nicht meinen. Das meint, sein Kreuz auf sich zu nehmen, eben auch durch Leid und Schwierigkeiten hindurchzugehen für ihn. Sein Kreuz auf sich nehmen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das kann für manche bedeuten, heute Morgen früh aufzustehen und statt am Sonntag mit seiner Familie ruhig am Frühstückstisch zu sitzen und zu brunchen, hier eben in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn ich dann noch fleißig an die Gemeinde spende, dann erfülle ich doch eigentlich den Auftrag und würde den Himmel ja sozusagen auf einer Schnellstraße erreichen. Also könnte man ja sagen, der Gang in den Gottesdienst, die Spenden, das ist so etwas, was mich dem Himmel näher bringt, mich selig macht. Aber auch da muss ich euch enttäuschen. Jesus hat gesagt in Johannes 5, in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also, der erste Teil mag ja stimmen, zum Gottesdienst zu gehen und jetzt auch das Wort Gottes zu hören. Aber das Entscheidende ist, dass man glaubt dem, der mich gesandt hat. Also in diesem Fall Jesus, der von Gott gesandt wurde, der hat nämlich das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Blöde Sache, ne? Zum Konzert könnt ihr euch die Eintrittskarten kaufen und damit käuflich einen Platz erwerben. Im Himmel gibt es nicht solche Freischeine, die man da kriegen kann. Selbst der Gang zum Gottesdienst, so wichtig er auch ist in unserem Leben, reserviert keinen Platz im Himmel. Also wenn ihr hier einen Platz reserviert habt und ich habe auch gehört, manche haben sogar Schildchen in bestimmten Gemeinden, gibt es das, ne, wo dann nur sie sitzen dürfen, das hilft nicht für den Himmel. Ihr habt dann trotzdem keinen Platz im Himmel reserviert. Jesus sagt, wer mich hört und glaubt, der mich gesandt hat, der kommt in den Himmel, der wird selig werden. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Okay, eine andere Idee, wie man das machen könnte. Sollen wir als Christen also immer ruhig und friedlich leben, freundlich sein und nie anecken? Jetzt muss ich euch erstmal eine Triggerwarnung geben, weil das, was jetzt kommt, ist sehr heftig. Also wer Probleme mit heftigen Texten hat, der sollte jetzt Ohren zuhalten. Vielleicht gebe ich am Ende ein Zeichen und Augen schließen, weil es wird wirklich heftig. Was Jesus sagt, das kann nämlich schlimm werden. Er sagt nämlich, Achtung, Triggerwarnung, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, da die Verse, wo habe ich angefangen? 34 war das bis 37 dann. Jesus redet nicht davon, dass es hier um Frieden geht, so nach dem Motto, alles gut, sondern um das Schwert. Okay, wer von euch die Bibel ein bisschen genauer kennt, der wird jetzt schon gedanklich gleich einwenden und sagen, ja, ganz so hat das Jesus ja nicht gesagt. Wir kennen ja den Petrus, als Jesus verhaftet werden wird, zieht der tatsächlich das Schwert, sagt auch noch, hier sind zwei Schwerter und können wir was machen und dann schlägt dazu und trifft den einen Soldaten nicht richtig, sondern haut ihm so ein bisschen das Ohr ab. Ne? Und was Jesus dann tut ist, hey, lass dein Schwert stecken, dafür ist jetzt nicht, und heilt dann sogar nachher den Mann. Also Jesus ist da gleich eingeschritten. Dieser Vers beruhigt da ja dann schon ein wenig, aber lasst euch die Verse davor auf der Zunge zergehen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Kein Frieden oder Schwert. Wir werden sogar im Kampf mit ihm stehen, den wir manchmal sogar, so geht ja der Text weiter, mit unseren engsten Hausgenossen führen werden. Manchmal wird es deutlich, wenn Kinder oder Eltern sich gegen den Glauben entscheiden. Manchmal schleichend, wenn sie uns tolerieren, wenn wir jeden Sonntag zum Gottesdienstbesuch uns kämpfen und jeden Tag auch um unseren Glauben kämpfen müssen. Es gibt Leute, die haben ja es in ihrer Jugend gesagt, naja, man könnte doch auch durch Heirat sozusagen missionieren. Man sucht sich einen nichtchristlichen Ehepartner und heiratet den dann. Es gab die Kinder Gottes, waren es glaube ich, die haben das Konzept des Flirty Fishings dann sogar erfunden in die Richtung, dass man darüber dann versucht, den zu missionieren, den Partner. Liebe Geschwister und liebe Jugendlichen, euch sage ich das ganz besonders, der Ehepartner ist ein ganz, ganz schwieriges Missionsobjekt. Schon allein der Gedanke daran, dass euer Partner zu einem Objekt wird, einem Objekt eurer Mission. Glücklich kann sich eine Frau schätzen, die ich erlebt habe, bei der der Mann dann, ich glaube, sie haben über 50 Jahre war das dann, die sie verheiratet waren, als er endlich auch zum Glauben gekommen ist, und haben dann die letzten Lebensjahre sozusagen, die waren beide schon weit im Seniorenalter fortgeschritten, noch zusammengläubig verbringen können. Aber vorher waren das über 50 Jahre, wo sie sich jeden Morgen, jeden Sonntag und für jede Veranstaltung auch gegen ihn kämpfen musste. Am Anfang musste sie irgendwie sehen, wie sie alleine mit Bus und Bahn hinkommt. Irgendwann hat er sich erbarmt, hat sie hingebracht zum Gottesdienst, ist aber immer draußen geblieben und in ein Café irgendwo gegangen und hat gesagt, ja, du gehst ja zu deinem Gottesdienst, ich mache jetzt auch was Schönes für mich und so. Ne? Das war nicht einfach. Also mit dem Ehepartner ist das nicht so eine einfache Geschichte, und der Glaube bringt uns nicht Friede, Freude, Eierkuchen in diese Welt hinein. Nein, das kann Kampf bedeuten, wenn andere Leute eben das ganz anders sehen. Mit mir selber kann es einen Kampf bedeuten, eben Jesus nachzufolgen in einer Welt, die ihm nicht nachfolgt. Und je nachdem, was ich, welchen Freundeskreis und welche Bekannten ich habe, und je näher sie mir kommen, umso schwieriger wird es, diesen Kampf für den Glauben zu führen. Und so hat das Schwert hier mehrere Bedeutungen. Einerseits steht es eben für den Kampf, Jesus wirklich an die erste Stelle im Leben zu stellen. Und dann kommt das Schwert auch manchmal auf uns zu. Heute weniger direkt in Form eines Metallschwerts als damals. Allerdings gibt es immer noch Länder, in denen Christen unter Verfolgung leiden, unter Schwertern leiden, die heutzutage leider gefährlicher sind als diese Metallschwerter von damals, die auch schon sehr gefährlich waren. Wir müssen nur unsere gläubigen Geschwister fragen, die aus Verfolgungssituationen in ihren Ländern hierher gekommen sind. Viele von denen wissen, dass sie Leute haben, die tatsächlich in Gefängnissen sind oder sogar hingerichtet wurden. Nur weil wir hier heute in Frieden in Deutschland leben können, bedeutet das nicht, dass das Schwert schon längst aufgehört hätte. Wir haben das Schwert in dieser Welt, weil es uns aufgezwungen wird. Und der dritte Gedanke für das Schwert ist, was wir in Epheser 6 zum Beispiel finden: Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, dass wir mit seinem Wort, mit ihm auch in einem Kampf in dieser Welt stehen. Ich denke, keiner dieser Gedanken ist bei dem Schwert auszuschließen. Alle drei sind gleichzeitig aktiv. Wir brauchen das Wort Gottes, um uns daran zu messen, es als Richtschnur anzulegen. Nicht nur für andere, sondern gerade auch für uns. Jesus steht eben an erster Stelle. Und durch ihn, dadurch sind wir im Kampf mit uns selber und eben auch mit dem Umfeld. Ich kenne einen Manager aus einer Firma, der erzählte mir, was das für ihn an Kampf bedeutet. Und erstmal, für mich hört sich das gar nicht so dramatisch an. Der hat beschlossen, mit Lügen aufzuhören, als er Christ geworden ist. Da denkt man, mit Lügen aufhören ist ja nicht so problematisch. Aber in seiner Firma war es so, immer wenn ein Fehler passiert ist, dann musste rumgelogen werden, dass die Balken sich biegen, um bloß nicht zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Und wenn er jetzt sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht gegenüber einem Kunden, war das gegen die Firmenphilosophie und er musste da echt drum kämpfen. Irgendwann hat sein Vorgesetzter gesagt, okay, du darfst das machen, aber sobald du Einbrüche in deinem Umsatz hast, wenn du jetzt so ehrlich bist, dann fliegst du raus. Also das bedeutete für ihn auch ein hohes Risiko, was er eingegangen ist. Der Herr hat Gnade geschenkt, ganz im Gegenteil, die Kunden sagten, hey, auf den kann ich mich verlassen, der belügt uns nicht, nach Strich und Faden, weil ganz so blöd sind die Kunden auch nicht gewesen von dem Laden. Sein Umsatz ist eher gestiegen als gesunken, weil die gesagt haben, okay, wenn ihr da Mist gebaut habt, ne, und dazu steht, dann ist es uns lieber, als wenn ihr uns was vom Pferd erzählt und wir nachher gar nicht wissen, wo wir dran sind und wie es jetzt weitergeht in der Sache. Insofern hat das funktioniert. Er wurde dafür weder entlassen noch irgendwie hingerichtet. In anderen Ländern der Erde kann das ja der Fall sein. Erzählt mal Putin in Russland, er soll mit dem Krieg gegen die Ukraine aufhören, weil Kämpfen nicht biblisch ist oder so etwas. Ihr wisst selber, dass dafür Leute ins Gefängnis geworfen werden, wenn sie überhaupt sagen, das sei ein Krieg, den er dort führt. Wir leben also in einer Zeit des Kampfes, auch wenn das Schwert nicht mehr so aussieht wie das Schwert eines damaligen römischen Soldaten. Unsere Waffen sind nur wesentlich gefährlicher. Und wir können dankbar dafür sein, dass wir nicht überall so kämpfen müssen. Das ist ein Geschenk an uns. Es gab Generationen und es gibt immer noch Menschen, die diese Kämpfe deutlich schlimmer erleben, als wir das tun. Da ist nichts mit Freundlichkeit und nie anecken. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie ist es mit, alle kommen in den Himmel, egal was sie getan haben? Wäre doch irgendwie ein schöner Gedanke. Und es gäbe einen Gott, der diese Welt so liebt, dass doch irgendwie alle in den Himmel kommen. Also so dieses Motto, da gibt es ja, das ist ein deutsches Sprichwort, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Was ja impliziert, sie kommen auch in den Himmel und noch auf alle anderen Stellen dieser Erde. Aber hat er das tatsächlich gesagt? Matthäus 7, Vers 21 sagt er, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es reicht also nicht, ihn im Lobpreis zu loben, Gottesdienste zu feiern, ihn eben Herr zu nennen. Es geht darum, seinen Willen zu tun. Ganz im Gegenteil, die Verse gehen dann weiter. Es werden viele zu mir sagen an jenen Tagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also selbst, wenn wir Wunder tun, wenn wir gute Dinge in seinem Namen sagen, sogar Prophetien. Nein, das ist es nicht, was uns in den Himmel bringt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. In den Augen Jesus kann das sogar noch problematischer sein, als wenn wir nicht so fromm gelebt hätten. Immerhin kann man durch Wundertaten leicht vom Heiland im Himmel auf irdische Wundertäter ablenken. Ich habe mal so einen Heilungspropheten in der Nähe von Wolfsburg erlebt, wo alle unbedingt hingehen wollten, weil der ja alle möglichen Leute heilt und man musste da einfach hingehen, weil er ja der große Heiler war. Aber nur bei ihm gab es das. Der hat dann viel auch über Gott erzählt und dass Gott ihn befähigt hat, sowas zu machen und dass man deshalb ihm auch die Spenden geben soll, weil Gott ihm gesagt hat, er muss noch nach Australien weiterreisen. Das ist kein Witz, also hat er tatsächlich so gesagt. Er braucht die Spenden dafür, weil ja jetzt auch Australien dann nach Deutschland dran wäre, von ihm geheilt zu werden. Und so. Die reden viel von Gott, aber binden letzten Endes die Leute an sich selber. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott tut natürlich auch Wunder auf dieser Erde, auch heute. Und auch wir hier in der Gemeinde haben sie schon häufiger erlebt. Da brauche ich euch Mitbeter ja nur anzugucken. Wir haben eine Gebetskartei, in der wir ja ihr könnt ja uns eure Gebetsanliegen sammeln. Und da gibt es einen riesigen Block hinten, erfüllte Gebete, wo wir schreiben immer extra das Datum drauf, auch wann es erfüllt wird, weil wir gesagt haben, hey, wir können nicht immer bei Gott nur auf den Knien liegen und bitten, dass er was tut. Wir müssen ihm auch dafür danken, dass er was getan hat. Und deshalb behalten wir die Sachen auch auf und kriegen einen extra Vermerk drauf. Und da sehen wir, dass Gott hier was tut. Und jedes Gebetsanliegen steht ja für eine Sache, wo jemand sagt, hey, ich glaube, da komme ich nicht weiter. Da muss ein Wunder passieren, damit irgendeine Lösung ist. Und Gott hat da Lösungen geschenkt, sonst hätten wir ja keine Teile in diesem Dankesteil, die Gott eben geschenkt hat. Nicht, was du sagst, entscheidet, ob du im Himmel kommst, sondern ob du Christ bist, was du eben tust. Auch böse Mädchen kommen nicht überall hin. Halten wir an dieser Stelle mal inne. Dieses Worte rufen echt das Gefühl empor, ganz so einfach ist es nicht. Freundlich sein reicht nicht, Gottesdienst und Spenden auch nicht. Selbst gute Wunder oder noch bessere Gebete sind nicht ausreichend. Dabei, Jesus sagt irgendwie auch nicht, ja, egal, das wird alles schon, das haut alles irgendwie hin. Er sagt ja auch, es kommt ein bisschen drauf an, wie du lebst. Einfach Peace für alle ist nicht seine Art. Alles ist easy und gut und funktioniert. Das gute Gefühl ist nicht sein O-Ton, das, was Jesus uns sagt. Ich meine, ich persönlich wünsche mir dieses Gefühl, so lachend und grinsend die ganze Zeit durchs Leben zu gehen. Jetzt bin ich Christ und jetzt weiß ich, ich habe einen starken Herrn hinter mir und alles wird gut und über alles kann ich mich freuen und sowas. Hey, die Welt soll doch gut und friedlich sein, wir alle Brüder und Schwestern sein, irgendwie landen wir dann alle mal bei Gott, das wäre doch schön, das passt doch auch so gut, was, wenn wir hier alle denken, jeder wird dann auch nach seiner Fasson glücklich, jeder kann leben, wie er will, okay, bei so ganz schlimmen Menschen, da sagen wir ja sogar in Deutschland, ne, das geht nicht, irgendwo ist dann auch Schluss, Mörder zum Beispiel packen wir ja trotzdem noch ins Gefängnis, aber eigentlich wollen wir sogar, dass die sich bessern und wieder frei unter uns leben. Leider geht es nicht um meine Meinung, auch nicht um deine Meinung. Es zählt nicht die Meinung unserer Bundesregierung oder Parlaments, noch die Meinung der Vollversammlung der UNO zählt. Es geht um eine Einzelmeinung. In Johannes 3, Vers 16, der Vers lohnt sich auswendig zu lernen. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nur mit Jesus selber kommen wir in den Himmel. Nur mit ihm sind wir Christen auf dieser Erde. Konkret zählen da nicht unsere Taten, sondern nur er alleine. Nur das, was er gemacht hat, rettet uns. Und nur das ist es, worauf wir unser Leben bauen können. Natürlich, wenn wir ihm nachfolgen, werden auch unsere Taten zählen. Sie sind dann ein Gradmesser dafür, ob wir es wirklich ernst mit der Nachfolge meinen. Aber sie sind es nicht, die uns retten. Unser Glaube ist es. Jesus hat auch nie gesagt, du bekommst das, was du getan hast. Wenn du viel Gutes tust, dann kommst du umso sicherer und umso näher an Gott vielleicht. Ne? Wenn man so einen Gottesdienst feiert, dann musst du nicht auf dem millionsten Platz ganz hinten sitzen, sondern wenn du ordentliche Predigten gehalten hast, Dirk, dann sitzt du vorne in der ersten Reihe oder sowas. Hat er auch nicht gesagt. Über unsere Taten, unsere guten Taten, sagt er, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig gewesen sind. Lukas 17, Vers 10. Hier geht es um einen Diener, der als Kellner das Essen heranreicht und erst danach selber essen darf. Muss man ihm dafür dankbar sein? Nein, er hat das getan, wofür er bezahlt wurde. Wenn wir im Reich Gottes entsprechend unserer Gaben mitarbeiten, wenn wir uns im Alltag so verhalten, wie Gott das möchte, dann gilt erstmal, wir haben das getan, was wir Gott schuldig sind. Es ist nicht das Besondere, auf das wir nun etwas einbilden können. Hey, ich habe da was ganz Tolles getan dieses Mal. Vielleicht können wir uns darüber freuen. Hey Gott, ich habe endlich mal das getan, was du von mir erwartet hast. Aber es ist nicht das Ticket, was wir damit kaufen, um dann in der ersten Reihe im Himmel dabei zu sein. Ich finde, der Text deutet es an. Unnütze Knechte, vielleicht ist in uns sogar viel mehr angelegt, als wir so aus uns herauslassen. Wenn wir mal eine schlechte Erfahrung mit Kritik gemacht haben, nachdem wir uns was getraut haben, wenn wir Ruhe brauchen, statt einfach loszugehen, weil wir, da gibt es ganz viele Argumente, weshalb man dann doch nicht das tut, was man eigentlich tun müsste. Und genau in solchen Situationen wird es dann gefährlich. Was ist, wenn diese Taten zählen würden? Und wenn ich genau die wichtigen Taten, die Gott eigentlich von mir wollte, für die Gott mich geschaffen hat, vielleicht verpasst habe, das wäre ganz schön heftig, wenn ich das kriegen würde, was ich verdient habe. Darum, Jesus hat auch nicht gesagt, jeder bekommt das, was er verdient hat, sondern jeder bekommt, weil er geglaubt hat. Und dafür möchte ich euch zum Abschluss ein ganz krasses Beispiel geben von einem echt harten Straftäter. Man muss schon ein echter Straftäter sein, um so eine harte Strafe zu bekommen. In diesem Fall war das so, die Strafe bedeutete, mehrere Tage lang an ein Holz genagelt in der Sonne zu hängen, meistens nackt, sich nicht abstützen zu können und dann langsam auf den Tod durch Ersticken, Kreislaufkollaps oder Herzversagen zu warten. Das waren 3 bis 4 Tage Kreuzigung, nicht, was wir heute haben, 4 oder 15 Jahre Gefängnis, sondern die Todesstrafe, die damals gegeben wurde. In unserem Fall waren es 3 Männer. Wir wissen nicht genau, wofür sie hingerichtet wurde. Nur über einen ist das bekannt. Er war ein Aufwiegler, der als Todfeind des jüdischen Rates galt. Die beiden anderen waren normale Straftäter, die eben damals schwer todeswürdige Verbrechen begangen haben. Und in dieser Dreierkonstellation, der Mann in der Mitte ist bekannt, das war Jesus Christus. Und dann fängt einer der Männer an und lästert, hey, wenn du der Christus bist, dieser große Retter der Welt, dann rette doch auch uns. Und der andere sagt nur, hey, du und ich, wir haben bekommen, was wir verdient haben. Dieser Mann in der Mitte ist es aber, der zu Unrecht verurteilt wurde. Und zu Jesus sagt er dann, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Das Interessante ist, darauf sagt Jesus ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Könnt ihr in Lukas 23, die Verse 39 bis 43 nachlesen. Hat er das wirklich gesagt? Heute kannst du mit mir im Paradies sein. Ey, es geht um einen Schwerverbrecher. Heute kommt er mit mir in den Himmel. Dieser Typ kommt so billig da rein. Was hat denn der für Taten in seinem Leben getan? Der wird sicherlich nicht der Allerliebste sein und als Kellner da fröhlich rumgekellnert haben und gesagt haben, jo, ich brauche keinen Dank, weil ich habe ja nur meine Pflicht getan. Der hat am Kreuz gehangen. Der ist hingerichtet worden für seine Taten. Und der hat auch danach keine Chance mehr gehabt, irgendwas Gutes zu tun, weil der ist da einfach am Kreuz dann, ja, man weiß nicht genau, woran er dann stirbt. Das ist ein multiples Versagen des Kreislaufes dann, was dann im Laufe der Zeit passiert, warum er dann stirbt. Der hat es nicht verdient, aber Jesus hat sich erbarmt für ihn. Man kann sagen, so billig ist das Evangelium. Niemand hat den Himmel verdient. Ich als Pastor, hey, wir Pastoren sind, muss ich euch jetzt ein großes Geheimnis verraten, sind leider auch Sünder, die nicht überall alles richtig machen. Uns gelingt auch kein sündenfreies Leben. Die Ältesten aus der Gemeinde, die Birgit, also vielleicht hat es Birgit besonders heilig, aber auch die Ältesten sind auf dieses Kreuz Jesu angewiesen. Wir sind alle Sünder, wir sind nicht gut genug, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, wie habe ich zu Jesus gehört? War auch der Typ, der da neben Jesus war, ein besonders religiöser Typ? Nein, war er auch nicht. Der kannte ihn ja bis dahin. Naja gut, ein bisschen vielleicht, weil er das am Kreuz so sagen konnte, aber nicht wirklich. Der war ein Schwerverbrecher, aber er rief einfach, Jesus, hilf mir. Und bei diesem Ruf siegt die Gnade über das Urteil. Mehr ist nicht notwendig. Es geht darum, verlass dich auf Jesus Christus. Und das ist auch die Einladung, die für uns gilt, auch für die Ferienzeit, die vor uns liegt. Wir haben es vorhin gesungen, Gott geht mit. Wenn wir uns an ihn wenden, aus ihm heraus leben, dann wird alles andere nebensächlich. Ja, natürlich, gestalte dein Leben im Sinne von Jesus. Denn das zeigt, wie ernst es dir mit der Nachfolge ist. Aber was du tust, hat keinen Einfluss auf den Himmel. Entscheidend ist, dass du Jesus nachfolgst. Amen.